Ja, liebe Carmen Navia, herzlich willkommen zum Interview. Hallo.
Hallo, guten Morgen, Devaseto. Danke für die Anfrage und das Thema ist ja sehr spannend, was du ausgewählt hast.
Ja, das Thema ist Gefühle fühlen und alles, was damit zusammenhängt, weil mich das im Moment auch selber berührt und beschäftigt. Fangen wir direkt an. Die erste Frage ist, mit welchem Organ fühlt man Gefühle?
Mit unserem Empfindungsorgan, mit dem Herzen.
Das ist aber nicht das physische Herz.
Also Organ lässt natürlich darauf schließen, dass es auf ein physisches Organ hindeutet, aber ich würde es eher als eine Empfindungsinstanz in uns zeichnen und ich würde aber das Herz als Ausdruck, also das physische Herz auch als Ausdruck der Verbundenheit mit der Psyche, mit der Seele, mit dem Geist, also praktisch als Herz, als Mittelpunkt der Empfindungsfähigkeit des Menschen würde ich das Herz nennen, ja? So, wenn du mich so ganz konkret fragst.
Empfindungsfähigkeit, also Mensch empfindet ja auch zum Beispiel körperlichen Schmerz. Ist das quasi die gleiche Empfindungsfähigkeit, wie mit denen man auch Gefühle fühlt? Oder macht es da überhaupt keinen Sinn nach einem Unterschied oder nach einem konkreten Platz oder Institution oder was zu suchen?
Also ich habe mich vorher, bevor ich jetzt deinen Fragebogen hatte, ich habe auch nur einmal das angeschaut und habe es dann gemerkt, ich habe mich vorher noch nie mit solchen Fragen beschäftigt, also mit so konkreten Fragen und Hinweisen. Man kann sich damit beschäftigen, wenn man möchte. Es führt sicherlich so nochmal ins Konkrete, nochmal vielleicht ins tiefere Verständnis oder vielleicht auch nochmal so in eine Art Forschung in eine Wissenschaft, die uns vielleicht nochmal auch vieles aufschlüsselt, ja, um den ganzen Organismus und die ganze Wirkweise von Erwachen und Transformation oder zu verstehen, ne, zu begreifen, vielleicht auch neue Ansätze zu finden. Aber wie gesagt, so konkret habe ich mich vorher noch nie mit dieser Frage beschäftigt. Also ehrlich gesagt, kann ich mit der Frage mit dem Organ nicht so viel anfangen. Ich würde nur spontan hier auf diese Region verweisen, ja. Und so Schmerz sicherlich. Was war die Frage dann nochmal? Was war die
Die
Frage?
weil du hast Empfindungsfähigkeit erwähnt, das ist es
Ja.
damit beschrieben. Und Empfindungsfähigkeit haben wir ja auch für andere Sachen, also nicht nur für Gefühle. Zum Beispiel, ja, die ganzen Sinneseindrücke sind irgendwie Empfindungen oder eben Schmerz zu empfinden. Und ja, meine Frage war eben, ist das alles ein Zentrum oder macht es überhaupt keinen Sinn, da zu unterscheiden zu wollen?
Also, wie ich es jetzt im Moment erlebe, ist es, wenn ich der Ausdruck des wahren Selbstes bin, wenn ich der Ausdruck des wahren Herzens bin, wenn ich das Herz bin, das pulsierende, lebendige Herz des Universums, jetzt und hier, in dem Ausdruck, über meine Körperlichkeit, so wie ich jetzt bin, bin ich praktisch, ist mein Organ, wenn du so willst, das wahre Herz. Ja? Also ich bin das Empfindungsorgan, das pulsierende, lebendige Organ über meinen Körper, über diesen Organismus. Das hier ist der Spiegel des wahren Herzens, genauso wie dein Organismus der Spiegel des wahren Herzens ist. Also so könnte man sagen, ja, das Herz ist immer das Zentrum, ist immer die Mitte. Und das, was die Mitte ist, bin ich. Und darüber empfange ich alle Informationen, verarbeite sie, fühle sie, empfinde sie, je nach Bewusstseinszustand, je nach Bewusstseinsgrad und kann sie so oder mehr oder weniger zur Quelle zurückführen oder mir bewusst werden, eine Erkenntnis kann geschehen. Ich kann dafür sorgen, dass Frieden erkannt wird oder Frieden hergestellt wird oder ich kann also praktisch über dieses mich als das empfinden oder mich mehr und mehr als das Herz empfinden, als das Herz aller Dinge, als das Wesen aller Dinge, bin ich in der Lage, Harmonie zu erkennen, beziehungsweise das zu erkennen, was die Harmonie eben gestört hat. Und ja.
Das ist einerseits das Zentrum, was vielleicht im Körper eben in der Herzregion ist, aber andererseits ist es auch unbegrenzt.
Naja.
Also es geht weit über den Körper raus. Hat es überhaupt irgendeine Grenze?
Ich als das wahre Herz, als das wahre Selbst bin grenzenlos. Bin formlos, bin eigenschaftslos.
Ist spontan und unschuldig und immer neu und
Denn es ist ja erstmal gar nichts. Das ist einfach nur eine Essenz, aus der sich jegliche Form, jegliche Erscheinung spiegelt. Es ist lebendige Stille, das Potenzial unendlicher Möglichkeiten.
ohne dass keine Form wäre.
Das in ständiger Wechselwirkung mit der Erscheinung ist.
Okay, dann bin ich mal gespannt, wie man mit unseren anderen Fragen weiterkommt. Ja, bei Punjabi habe ich das mal gefunden in seiner Biografie, dass er einer Schülerin eine Meditation gibt, das spirituelle Herz zu fühlen. Und das lokalisiert er auf der rechten Seite, auf der Brust. Ich habe das auch ausprobiert und meine Energie und meine Aufmerksamkeit dahin gelenkt und eine Zeit lang regelmäßig. Und das war ein sehr tiefes Empfinden. Also ich habe alles ganz anders wahrgenommen, als wie ich es im normalen Bewusstsein wahrnehme. Es hat mich irgendwie witzigerweise an Indien erinnert. Das war so, Indien war immer so ein besonderes Gefühl, so eine eben, ich würde jetzt sagen, grob ausgedrückt, spirituelle Atmosphäre. Und mit der Aufmerksamkeit im spirituellen Herzen war das auf einmal überall, egal wo ich war. Das war einfach immer da. Ja, kannst du damit was anfangen?
Ich hatte die Erfahrung vor vielen Jahren, dass ich den Eindruck hatte, dass sich hier Chakren oder Energiezentren öffnen oder beziehungsweise bemerkbar machen, die ich erstmal so nicht zuordnen konnte. Und es schien aber eine Verbindung zum Herzen gehabt zu haben. Ja, also ich kann nur, das fällt mir jetzt dazu ein. Ja, dieses dass sich da praktisch im gesamten Brustkorb, aber auch rechtzeitig was geöffnet oder gezeigt hatte. Ich habe das damals nicht benannt, aber das fällt mir dazu ein, wenn du das erzählst, ne? Dass die Öffnung der Energiezentren, dass da mit jeder Öffnung, mit jeder Erweiterung, mit jeder Integration auch in unser Bewusstsein, eben neue Empfindungsmöglichkeiten auftauchen können. Ne? Wir können immer wieder ganz neu empfinden, ganz spezielle Gefühlsqualitäten erleben. Je verfeinerter, je allumfassender oder je weiter unser unser Energiesystem, unser Organismus in der Lage ist, Leben aufzunehmen und so eben fließen zu lassen, ne? Oder eben selbst im Fluss zu sein. Ja, damit kann ich insofern was anfangen, als dass ich diese Erfahrung hatte, aber jetzt das nicht so benannt hätte, ja. Genau.
Aber das ist immer auf der Ebene der Phänomene noch.
Das ist ja alles auf der Ebene der, also so insofern ist ja der Weg zurück zur höchsten Erkenntnis oder zur Verkörperung oder ja zur Erkenntnis der Verkörperung. Ja, ist ja erstmal über den Weg, der Weg der Erkenntnis führt ja immer über die Phänomene. Und irgendwann ist das, was eben absolut ist und das, was Phänomen ist oder relativ, nicht mehr verschieden voneinander, sondern es ist eben die Spiegelung, die reine Spiegelung dessen. Verfeinert, ja, verfeinert. Klarer Ausdruck dessen. Und genauso, um die Brücke zu schlagen zum Thema Gefühle, genauso ist in dieser Verfeinerung, in der Bewusstwerdung, die Fähigkeit, Gefühle zu fühlen oder zu empfinden, die ist auch direkter, die ist auch unmittelbarer. Und es ist aber nichts, wo praktisch, ja, wo dran festgehalten wird oder wo eine Identifikation stattfindet. Das ist das unmittelbare Erleben des Gefühls und löst sich wieder auf, ne? Löst sich einfach wieder auf.
Und da ist auch kein Bewerten der Gefühle, oder doch?
Das Bewerten der Gefühle passiert automatisch im Kontext von, dass das Bewusstsein das Gefühl reflektiert und erkennt, zum Beispiel, es erkennt entweder die Harmonie oder die Disharmonie. Und wenn es zum Beispiel die Disharmonie erkennt, die dieses Gefühl hervorgebracht hat, dann kann das Bewerten dienlich sein, um in einen neuen Erkenntnisprozess zu kommen, um herauszufinden, wie Harmonie bzw. was Disharmonie verursacht hat und wie Harmonie wiederhergestellt werden kann. Also das direkte Reflektieren des Gefühls, einschließlich des Erkenntnisprozesses, der dann einsetzt, halte ich für sehr hilfreich. Ja.
Es gibt ja Gefühle, die man allgemein als angenehm bezeichnen würde, also sich wohl zu fühlen, glücklich zu sein. Und es gibt Gefühle wie Schmerz, also wie Trauer oder eben Schmerz wegen Verlust zum Beispiel, die man eher als unangenehm empfindet. Oder erlebst du das nicht mehr so?
Als Mensch werden wir immer positive Gefühle als positiv und negative Gefühle als unangenehmer empfinden. Das ist ja auch in Ordnung so. Aber wir sind fähig, die ganze Bandbreite an Gefühlen zu fühlen und wir sind fähig, uns dem zu stellen, ja, also den Gefühlen uns zu stellen und die Angst davor zu verlieren, den Widerstand dagegen zu verlieren. Und das macht ungeheuer lebendig, wenn ich in der Lage bin und wenn ich fähig bin und auch bereit bin, die ganze Bandbreite an Gefühlen zu fühlen, die es eben zu fühlen gilt. Ja, und das ist eben bei jedem unterschiedlich. Und das macht eben lebendig und lässt uns entspannter hier sein.
Ist es sinnvoll, die Gefühle für sich selbst zu benennen, oder ist das schon ein Anfang von einer Geschichte?
So, das ist ganz unterschiedlich. Wenn ich mit jemand bin, der dem es schwerfällt, überhaupt Gefühle zu fühlen und dem es schwerfällt, differenziert zu betrachten und zu fühlen, dann ist es für mich, ist es hilfreich, das in Worte zu fassen, was da gefühlt wird. Je konkreter etwas benannt wird oder benannt ist, kann es zu dem Zeitpunkt ja, zu einer großen Entlastung führen, zu einer neuen Klarheit führen. So nach dem Motto, jetzt konnte ich aussprechen oder jetzt wurde gesehen und ausgesprochen, was mich gefangen gehalten hat, ja. Oder es können auch Missverständnisse sein. Zum Beispiel erlebe ich oft in der Einzelberatung, dass das Thema Angst, dass das Thema Angst sehr, sehr undifferenziert über einen Kamm geschert wird oder dass das Thema Trauer oder traurig sein über einen Kamm geschert wird oder das Thema Depression. Da ist es wichtig, diese Gefühlsqualitäten, wenn ich die spiegeln kann und fragen kann, ist das wirklich so oder ist das vielleicht Berührtheit, was du jetzt empfindest oder ist das Trauer? Oder ist es Aufgeregtheit oder ist es wirklich Angst? Oder ist es Furcht? Ja? Diese konkrete Frage setzt einen Aufwachprozess in Gang, einen Prozess, sich differenziert damit auseinanderzusetzen. Ja? Genauso auch mit dem Thema Wut und Zorn. Zu fragen und sich bewusst zu machen, wie fühlt sich das an und was ist der Unterschied davon? Ja, und wie fühlt sich es an, wenn ich es für mich klarer habe? Dann fällt manches schon so irgendwie an seinen Platz und es ist ein Gefühl von Aufgeräumtsein, von sich klarer fühlen damit, ja, die Dinge zu benennen.
Kann man irgendwie erkennen, ob ein Gefühl nur aus einer konkreten Situation kommt oder ob da was Verdrängtes aus der Vergangenheit an die Oberfläche will?
Je bewusster ein Mensch ist, desto direkter und schneller kann er das für sich selbst herausfinden. Ja? Also je geübter ein Mensch ist, je mehr ein Mensch in Kontakt ist mit sich selbst und sich selbst kennt und kennenlernt, desto schneller, desto direkter kann er das für sich dann herausfinden und entsprechende Schritte unternehmen oder eben damit sein oder was auch immer diese Schritte dann sind, ja.
Um Gefühle, die in der Vergangenheit verdrängt worden sind, zu fühlen, wenn sie an die Oberfläche kommen, vielleicht durch eine aktuelle Situation getriggert, ist es dafür wichtig oder notwendig, sich an die konkrete Situation zu erinnern, um das zuordnen zu können, oder braucht man das einfach nur zu fühlen?
Das ist ein Riesenthema. Also das ist ja gerade in der Traumatherapie ganz, ganz wichtiges Thema. Also im Grunde genommen haben wir jetzt in diesem Moment taucht alles auf, was wir jetzt wissen müssen. Das heißt, wenn ich jetzt mich durch etwas ist angeregt in mir, etwas ist in Aufruhr, etwas ist getriggert oder der Knopf wurde gedrückt, dann reicht es, ist es erstmal gut, es einfach zu spüren, einfach zu fühlen, wie es sich anfühlt. Jedes direkte Berühren, also jede direkte Berührung vom Leben, egal wie unangenehm oder wie angenehm sie sich anfühlt, ist im Grunde genommen die Chance, wirklich ins Fühlen zu kommen. Und wirklich in die Lebendigkeit zu kommen. Und in dem Moment ist erstmal nur das maßgeblich. Also je direkter das ein Mensch empfinden kann und fühlen kann und dem auch standhalten kann, also praktisch die Kraft hat, das auch zu fühlen und auszuhalten, ohne damit in die Geschichte zu gehen oder ins Überlegen zu gehen, desto kraftvoller ist es, weil dieser Impuls setzt sich fort. Also das ist wie ein Dominostein, der angestoßen wird, ein Impuls wird gesetzt und der setzt sich fort. Dann kann es sein, dass im weiteren Erkenntnis oder im weiteren Prozess klar wird, dass so eine ähnliche Situation schon mal aufgetaucht ist, dass, oder schon mal passiert ist. Manchmal wird auch klar, dass es vorgeburtlich ist oder egal was, es wird klar, es wird mit der Zeit klar. Man braucht aber die Geduld, im jeweiligen Moment in der Gegenwärtigkeit damit zu sein. Es ist von dem Menschen abhängig und von der Situation und wie man das in dem Moment einschätzt, wenn ich mit demjenigen bin und arbeite und hätte so ein Thema, würde ich wahrscheinlich in 10 verschiedenen Fällen auf 10 verschiedene Art und Weisen reagieren und mit ihm arbeiten. Das ist wirklich, also ich kann immer nur sagen, das ist sehr individuell, weil ja geguckt werden muss, wie funktioniert dieser Organismus, wie funktioniert oder wie verarbeitet dieser Mensch, wo steht er, was kann er aushalten, was unterstützt ihn jetzt, was schwächt ihn. Und so würde ich immer raten, spontan aus diesem Moment heraus zu entscheiden, wie man mit so einer Situation umgeht und was man diesem Menschen oder was man dann dem Menschen rät oder wie man ihn noch tiefer in Kontakt bringt. Ja, das ist so meine Erfahrung.
Die Kapazität jetzt fühlen zu können, die eben auch unangenehm sind, wächst die quasi durch die Übung, indem man es tut, oder gibt es da noch was anderes, wodurch man die quasi vergrößern kann?
Die Kapazität zu fühlen wächst mit der Erkenntnis, wer man ist, und wächst mit der Fähigkeit, gegenwärtig zu sein, und wächst mit der Fähigkeit, präsent zu sein. Und die wächst auch mit der Fähigkeit, den Körper als Rohr, als Instrument zu nutzen. Und sie wächst auch mit der Fähigkeit des Gehirns und des Nervensystems, entspannter mit dem umzugehen, was auftaucht. Also angstfreier mit dem umzugehen, was auftaucht. Flexibler mit dem umzugehen, was auftaucht. Das ist ein Zusammenspiel zwischen Körper, zwischen Bewusstsein, also Erkenntnis und auch der Entscheidung, also und auch dieses ganz bewussten Entscheidens dafür, ja, also den Verstand auch zu nutzen, so würde ich es vielleicht beschreiben. Ja. Müssen da verschiedene Faktoren zusammenkommen, damit ein Mensch auch Spaß dran hat, also das, was vorher Angst besetzt war oder was durch Ersatzgefühle irgendwo rein mental abgelaufen ist, ohne Kontakt zum lebendigen Sein, zum Körper, das wirklich zu einer Einheit, zu einem ganzheitlichen Empfinden zusammenzuführen. Das braucht Übung, das braucht Zeit, das braucht auch die richtigen Informationen zur richtigen Zeit oder auch einen Lehrer oder Begleiter, der vielleicht auch, bis man es kann, in gewissen Umständen das Feld sozusagen hält, also die Präsenz hält, den Energiecontainer hält, damit da eine gewisse Sicherheit da ist, um sich zu entspannen. Ja, weil Körper-Geist-Systeme oft ja sowieso so im Stress sind und es aus sich heraus nur hergestellt werden kann, wenn derjenige schon einen guten Kontakt zu sich selbst hat oder zum Göttlichen hat. Auch dann geht es, ne? Dann geht es auch alleine.
Also wenn derjenige wahrnimmt, dass jetzt die momentane Situation nicht gefährlich ist und er sich fallen lassen kann da rein.
Das ist schon mal hilfreich, wenn das im Gehirn ankommt, dass es jetzt sicher ist. Ja? Aber trotzdem können alle Alarmglocken schrillen im Nervensystem und in der Psyche. Und das ist ein ganz, ganz hochsensibles Gesamtkonstrukt, was da abläuft. Ganz hochsensibel und es braucht viele Faktoren, bis man in dieses direkte Fühlen, bis man da hineinkommt oder bis der Körper dafür wieder offen ist, bis er das wieder kann. Und es ist eine große Erleichterung für jeden Menschen, wenn er das wieder kann, weil es ist ja unsere natürliche Fähigkeit zu fühlen, zu empfinden.
Ich habe den Rat gehört, wenn ich momentan nichts fühle und einfach das mal checken will, ob da wirklich nichts ist oder ob das nur verdrängt ist oder so, dass man, wenn man nichts fühlt, einfach sich dem Nichts zuwendet, was man nicht fühlt. Also quasi, dass man mit der Aufmerksamkeit eben zu dem Nicht-Fühlen geht und dann kann man so langsam gucken, ist da vielleicht nicht doch am Rand davon eine Aufregung oder eher eine Ruhe und ja, und man kriegt dann so langsam Zugang dazu.
Ja, also das, was in dem Moment auftaucht, das ist ja das Konkrete. Damit können wir in Kontakt sein, was immer das ist. Ob es ein Nichtfühlen ist oder halt was ganz anderes. Damit in Kontakt sein, damit fangen wir an. Damit fangen wir an. Und da brauchen wir keinen Inhalt dafür. Also da brauchen wir nicht wissen, wo es herkommt. Und wo das schon mal aufgetaucht ist oder sonst was oder warum das jetzt so ist, sondern wir fangen einfach mit dem an, wie es jetzt in dem Moment ist, im Körper oder über die Empfindung. Das ist sehr konkret und sehr direkt. Und dadurch kann eine Öffnung oder eine Veränderung passieren und Erkenntnisse können passieren und dann wechselt, also es gibt eine Wechselwirkung im System, im Körper, in der Psyche, eine Befreiung oder eine, ja, oder einfach nur ein Erkennen, ja, so ist es jetzt, ja, es ist okay so.
Gibt es sowas wie Normalzustand in Bezug auf Fühlen, also zum Beispiel, dass im Normalzustand dauernd irgendwie ein Gefühl durchläuft und wahrgenommen wird?
Also im natürlichen Zustand, meinst du das jetzt?
Ja, ja.
Im natürlichen Zustand ist es in meinem Erleben so, dass ein beständiges, konstantes Gefühl, Qualität, eine Gefühlsqualität von Zufriedenheit da ist. Von Zufriedenheit, von Stille, aber lebendig. Also es ist wie, als wenn das, was die Mitte ist, eben diese lebendige Stille, Zufriedenheit, auch eine gewisse Leichtigkeit, auch ein Gefühl von Freiheit. Also das sind jetzt nur Versuche, das zu beschreiben. Das ist für mich in meinem Erleben konstant war. Das wird nicht überlagert von sonstigem, was so ablaufen kann. Denn es gibt da auch durchaus noch Situationen, die disharmonisch sind, ne, oder die andere Gefühle hervorbringen. Ja, und dann ist aber zu spüren, dass das kontinuierlich frei bleibt. Es ist unberührt davon. Und das ist konstant da.
Also darin können andere Sachen, also auch Gefühle, Wahrnehmungen auftauchen, aber wie du sagst, das Grundgefühl wird nicht berührt davon. Oder wenn du zum Beispiel wütend werden würdest, wird dann die Wut so im Vordergrund stehen, dass du dieses Grundgefühl von Zufriedenheit und Freiheit gerade dann nicht wahrnehmen würdest.
Also, es taucht nicht da drin auf. Das ist frei. Das ist, je mehr bewusster oder je verfeinerter das Bewusstsein ist und desto stimmiger du mit dir selbst bist, je authentischer du in deinem Ausdruck bist, desto freier, desto größer ist dieses Loslassen, desto größer ist dieses Seinlassen. Und dann passiert die Reaktion oder auf den Moment, auf die Situation, passiert einfach total authentisch. Und dann ist da vielleicht die Reaktion von totaler Wut, ja, in dem Moment. Also wir sagen Wut dazu, das ist einfach eine sehr starke Energie, die etwas ausdrückt, ja, die etwas ausdrückt. Und die wiederum ist aber für die Gesamtsituation absolut notwendig. Oder also die stört nicht die Harmonie, sondern sie bringt die Situation in die Harmonie zurück. Aber ich selbst bin frei davon. Ich bin es total und bin gleichzeitig frei davon. Ich brauche mir keine Gedanken machen. Das ist das totale Vertrauen da drin, ja, dass sich die Qualität äußert und spiegelt, die jetzt gebraucht wird. Und es wird nicht überlagert. Also in dem Moment ist es nicht zu beschreiben. Es ist einfach nicht zu beschreiben. Es ist ein Erleben von absolut lebendigem, wilden, unberechenbaren Leben, das aber so in Ordnung ist, also so in der höchsten Ordnung ist, dass dem absolut vertraut wird. Da gibt es einfach keinen Zweifel mehr. Da ist das Gefühl und dann ist es wieder anders. Ja? Es wird nicht festgehalten. Es ist nichts, was sich hält. Es sinkt sofort wieder zurück, wenn es vorbei ist.
Könnte man sagen, die Funktion von Gefühlen ist also erstens viel schneller als Gedanken auf eine Situation zu reagieren. Also ein Gefühl kommt viel schneller, als wenn man über was nachdenkt und gleichzeitig eben angemessen Energie dafür freizusetzen, bereit zu halten. Also wenn ich über eine Situation erst nachdenken würde, ja, das wird alles viel länger dauern.
Ich habe jetzt nur einen möglichen Ausdruck benannt. Ne? Also normalerweise, das war jetzt eine spontane Reaktion, die ich jetzt gerade beschrieben habe. Ja? Aber es muss alles zusammenspielen. Es muss der Verstand, das Gefühl, und im besten Fall noch das, was davor ist, also die Intuition, wenn das zusammenspielt, erhalte ich und erzeuge ich Harmonie. Und dafür sind Gefühle oder Emotionen wichtige Hinweise auf dem Weg dahin, auf dem Weg der Erkenntnis zu uns selbst. Können wir über Gefühle, Körperempfindungen oder Emotionen erkennen, zum einen, wer wir wirklich sind und zum anderen, was hier, ja, was die persönliche Selbsterkenntnis betrifft, ja, worum es geht, was es vielleicht zu erkennen oder zu verändern gilt. Und dann in dem Ausdruck dieser Selbsterkenntnis, in dem Bewusstsein, wer ich bin, gibt es auch nur lebendiges Leben. Es gibt den spontanen Ausdruck, ohne zu denken, und es gibt den sehr sorgsamen Akt des Erforschens und des Reflektierens und des Gefühle mit Einbeziehens und daraus eine stimmige Handlung. Ne? Also es gibt irgendwie alles, aber alles ist immer, es wird immer schneller klar und es ist immer unmittelbarer und es ist immer angstfreier. Das kann man vielleicht so sagen. Ja? Und es ist ohne Vorstellung. Also es wird nicht mehr, das Gefühl wird nicht mehr gedacht. Viele Menschen denken, sie fühlen, aber sie fühlen nicht. Sie denken, dass sie fühlen. Und sie haben eine Vorstellung von Gefühlen. Und sie verwechseln Gefühle mit Emotionen. Und das ist ein sehr diffiziler Weg in die Klarheit, in das immer klarer Werdens und das klarer Seins und eben ja, in die Einfachheit. Also im Grunde genommen zurück in die Einfachheit. Zurück in die Einfachheit, die aber für mich unendlich großes Potenzial hat, wirklich aus der Kraft heraus das ganze Leben zu leben und zu verstoffwechseln und sich dem allem zu stellen, was da ansteht. Ja.
Wie definierst du denn den Unterschied zwischen Gefühlen und Emotionen?
Bei Emotionen ist eine Geschichte mit verbunden, in meiner Erfahrung. Und bei Gefühlen, das ist der unmittelbare Ausdruck dieses Momentes. Ohne Geschichte ist nichts. Es ist nur das, nur was jetzt da ist. Die Gesamtheit.
Würdest du sagen, es gibt so eine Art Grundgefühle und andere Gefühle können sich aus diesen zusammensetzen?
Grundgefühl weiß ich nicht, muss ich erst noch mal gucken. Zusammensetzen können sich Gefühle auf jeden Fall. Ja.
Grundgefühl wäre zum Beispiel eben Trauer und Angst und Aggression und ja, und zum Beispiel Neid ist bestimmt ein zusammengesetztes Gefühl, ne? Was haben wollen und vielleicht eigener Minderwert oder ja, was?
Ja, im Grunde könnte man sagen, wenn wir Angst und Liebe als die zwei Pole als Grundgefühl zeichnen würden, das ist jetzt aber nur ein Experiment, ne, jetzt hier im Gespräch, könnten wir sagen, okay, alles, was aus der Angst sich aufbaut, sind eben die, sag mal, ist der dieser Pfad der Geistesgifte, ja, also das, was wir normalerweise als Ego bezeichnen, oder was oft als Ego bezeichnet wird, ich bezeichne das nicht so. Das könnte sein, also beziehungsweise ist es ganz sicher so, dass Minderwert, Neid, Eifersucht, Habsucht, all diese Sachen auf Angst und Minderwert beruhen. Und alles, was auf dem Grundgefühl Liebe beruht, aber das gefällt mir eigentlich nicht so gut. Also ich merke gerade, die Richtung, die ich gerade eingeschlagen habe, gefällt mir nicht so gut. Man muss es für sich herausfinden, wenn ein ganzer Knoten an Emotionen und Körperempfindungen da ist, dann kann ich, wenn ich damit bin, und wenn ich damit bin, wie es gerade ist, und damit anfange, kann ich herausfinden, was da alles beinhaltet ist. Ja? Und oftmals ist es so, dass wenn jemand sehr starke Wut hat, dass darunter die Trauer liegt, ne? Und dass darunter vielleicht die Verzweiflung, die Einsamkeit liegt und dass darunter die Angst liegt und darunter ein tiefes empfundenes, eine tief empfundenes Trennungsgefühl zum Beispiel, ja. Also so könnte man sich da vorarbeiten.
Hat jedes Gefühl eine körperliche Entsprechung, also auf körperlicher Ebene ein Empfinden, oder wird ein Gefühl quasi nur körperlich empfunden, wenn es nicht richtig gefühlt wird?
Also lang unterdrückte Gefühle, abgespaltene Gefühle. Dann im Laufe der Zeit über den Körper, also somatisiert, ja, werden nur noch können, fast nur noch über den Körper wahrgenommen werden. Das können dann eben, und zum Körper zähle ich auch die Psyche, also das heißt, unterdrückte Gefühle. Das können nicht nur persönliche sein, sondern auch generationsübergreifende, auch karmische. Können als Speicherung irgendwann nur noch über den Körper oder als körperliche Störung, als körperliche Manifestation empfunden werden.
Und ist es quasi dann auch der Weg, wieder Zugang zu denen zu bekommen, auch dann über den Körper?
Ja, über den Körper und über die Brustwerdung, über die Erkenntnis, ja. Und über ein neues, ja, es wird ja neu verhandelt, ne? Also es wird ja immer, es muss ja immer auch eine neue Referenz aufgebaut werden. Alleine das Fühlen und Nennen des Gefühls reicht für viele Menschen jedenfalls nicht aus. Es muss also eine neue Referenz im Gehirn und Nervensystem aufgebaut werden. Wir können auch sagen, wir brauchen, wenn sich das Ganze löst, gibt es die Möglichkeit einer neuen Entscheidung oder überhaupt erstmal einer Wahl. Ja, vorher gibt es da keine Wahl. Da ist das, was jetzt ist, ist zu fühlen, das ist, ist zu erleben. Da geht kein Weg dran vorbei. Und irgendwann gibt es über Erkenntnis und über die Loslösung davon und über das Fließen, was stattfindet, über das neue Empfinden können meiner selbst, und vielleicht auch neue Handlungen setzen auch neue Denkprozesse ein. Also manchmal ist es so, dass völlig neue Strukturen im Gehirn und Nervensystemen sich bahnen, die dann überhaupt erstmal dazu führen, dass wir überhaupt neu empfinden können. Ja, also es braucht da auch da viele Schritte, um in eine, also damit diese Harmonie und diese Lebendigkeit und Gesundheit oder Freude, damit die auch überhaupt ausgehalten werden kann, damit die im System überhaupt auch Raum nehmen kann. Das ist neue Qualität. Ne? Deswegen ist es ja so, dass Menschen mit Traumata es oft so schwer haben, Frieden oder Freude oder Liebe als dauerhaftes, also eine Zufriedenheit, als dauerhaftes Gefühl in sich zu tragen, weil die alte Prägung eine große Macht hat und es braucht eben etwas, was man dem entgegensetzt. Und das besteht aus vielen kleinen Puzzlesteinen. Und es ist hilfreich, das zu verstehen, damit man nicht an sich selbst verzweifelt und nicht denkt, man macht was falsch. Ne? Also es gibt da viele unterstützende Maßnahmen, dass der Körper, dass der Organismus wirklich in ein lebendiges Fühlen und in ein lebendiges Gefühl kommt und darin auch wurzeln kann. Ne?
Ja, und da gibst du eben deinen Klienten die Hilfe dazu, indem du da bist, deine Präsenz, dein Wissen, deine Erfahrung, in dem, was du sagst und tust.
Ja, und auch zu gucken, was in dem Moment dieser Mensch nehmen kann, was angelegt ist, was er nutzen kann und wie er das erreicht. Das ist ja wichtig, ne? Das ist ja wichtig. Wie kann er das erreichen, was er sich wünscht? Wie kann er erreichen, wie kommt er dahin? Ja? Wie kann er das nutzen? Und das versuche ich dann in dem Moment zu formulieren und ihm das verständlich zu machen und zu zeigen, wie es geht, wie er es machen kann, in Anführungszeichen. Ja.
Spielt dabei Katharsis auch eine Rolle? Also, dass die Leute ermuntert, irgendwie sich kathartisch Sachen rauszulassen?
Nein, ermuntern tue ich sicherlich nicht. Das passiert manchmal, aber das halt dann eben aus dieser natürlichen Reaktion des Körper-Geist-Systems, ja, des Nervensystems. Und wenn es aus einem natürlichen Fluss heraus geschieht, ist auch immer die Ressource da, das auch zu erleben zu können und auch integrieren zu können. Ich würde niemanden ermuntern, eine Katharsis anzustreben, mit diversen Methoden. Ja, also würde ich nicht tun. Die Gefahr ist so groß, dass das Nervensystem oder das Körpergeistsystem in eine Inflation gerät. Ja, was ja auch oft passiert. Also was ja oft passiert, was ich mitbekomme, ob das jetzt Meditationsmarathon ist oder stofflich irgendwas zu initiieren. Oder eben Extreme anzustreben, um irgendwo hinzukommen, ja, ob das jetzt körperliche Extreme sind oder das würde ich nicht empfehlen, also nicht den Menschen, die zu mir kommen. Aber wenn es natürlich passiert, dann ist normalerweise alles da, dass dieser Mensch da gut durchkommt und dass es auch vom Körper gut integriert werden kann anschließend.
Ist Zittern, also den Körper sich bewegen lassen, ist das ja eins der Hilfsmittel für sich selber zu regenerieren, also für quasi mit Stresssituationen, auch mit alten Stresssituationen, die hochkommen, zurechtzukommen?
Also Zittern oder Schütteln, überhaupt Bewegung, ist sicherlich ein ganz großes hilfreiches Mittel, um den Körper zu erinnern, dass er sich bewegen darf, dass er etwas loslassen darf, dass er etwas abschütteln darf. Ja, das ist also, das kann sehr, sehr erleichternd sein und kann sehr hilfreich sein, wenn der Körper sich gestaut anfühlt, gestresst anfühlt, wenn ein großer innerer Druck da ist oder eine große innere Spannung da ist. Ganz bewusst ins Zittern oder ins Schütteln zu gehen. Und dieses manchmal führt das initiierte Zittern oder Schütteln in einen Fluss von innen heraus, dass dann eben Zittern tatsächlich nur noch geschieht. Und das ist wohl meistens zumindest für viele Menschen unglaublich entlastend und erleichternd. Ja. Eben diesen Stressabbau, diese Entladung fühlen zu können, erleben zu können.
Kannst du beschreiben den Unterschied zwischen eben ein Gefühl zu fühlen oder fühlen, was im Moment aktuell da ist, und ein Gefühl auszuagieren?
Du meinst jetzt in diesem Erkenntnisprozess, noch in der Arbeit mit sich selbst, oder?
Ja, ja.
Ja, okay. Also ein Gefühl zu fühlen bedeutet, in Kontakt zu gehen mit dem, was jetzt in dem Moment an Empfindung oder an Empfindung da ist, an Wahrnehmung da ist. In Kontakt zu sein mit dem, wie es ist. Das ist für mich erstmal das Direkteste und das Einfachste. So ausagieren, Was meinst du damit? Also ich bin jetzt kein Verfechter, dass die Dinge ausagiert werden müssen. Das hat oft nicht oft nicht die Wirkung, die es erhofft, die erhofft wird, ne?
Ausagieren ist eigentlich, also für mein Verständnis, kein wirkliches Fühlen, sondern zum Beispiel man bearbeitet ein Kissen und so und macht sich körperlich müde dabei, aber das Gefühl muss nicht unbedingt gefühlt werden dabei, sondern es wird praktisch nur die obere Schicht von Aggression zugelassen und rausgelassen, aber unter Umständen wird das Gefühl. Vielleicht kommt dann dabei wirklich auch das wirkliche Gefühl und was vielleicht noch unter dem Gefühl steckt, raus. Aber es kann auch benutzt werden, um einfach nur zu einer oberflächlichen Entspannung zu kommen.
Ja, wie gesagt, also ich bin kein Verfechter davon. Meistens reicht es aus, mit der Empfindung, in Kontakt zu sein mit dem, wie es ist. Und dann zu spüren, mit ein bisschen Übung, geht es dann ganz gut zu spüren, was möchte der Körper machen, ne? Was möchte der Körper gerade machen, braucht er Bewegung, braucht er Wärme, braucht er das Gefühl von Geborgenheit, ist da vielleicht tatsächlich gerade das Bedürfnis zu treten oder mal zu schreien oder mal, aber das ist dann nicht aus diesem, ich denke jetzt drüber nach und denke, ich müsste es ausagieren und sondern das kommt dann eben aus dem Kontakt heraus. Ne? Aus dem Kontakt kann auch sein, dass ein Bild gemalt wird, kann auch sein, dass es getanzt wird oder kann auch sein, dass jemand sich die Jogging-Schuhe anzieht und eben um den Block rennt. Ne? Das ist im Kontakt mit dem jeweiligen Moment und der Empfindung wird klar, was es braucht, was der Körper möchte, was ihm gut tut. Wenn es nicht klar ist, dann bin ich einfach damit in Kontakt, wie es ist. Und probiere vielleicht verschiedene Dinge aus.
Ich glaube, man sagt es auch umgangssprachlich auf jemand anderen ein Gefühl ablagern. Was würdest du darunter verstehen?
Du meinst die Projektionen, oder?
Ja, also man erzählt jemand was, aber nicht um das wirklich selber zu fühlen oder so, sondern um sich Erleichterung zu verschaffen.
Ja, die Psychotherapie, die Gesprächstherapien sollen ja so funktionieren, ne? Kann erleichternd sein. Also es kann erleichternd sein, einem Menschen sich selbst mitzuteilen. Die menschliche Zuwendung ist ja ein sehr schöner, ja, ist ja was sehr Schönes, ja, wenn ich jemandem etwas von mir erzähle. Und manchmal reicht es schon, es zu erzählen. Manchmal gibt es dann vielleicht auch einen Austausch. Aber ich glaube, manchmal, der Mensch sucht auch nach einem offenen Ohr, ja, nach einem offenen Ohr, das wirklich zuhört. Ich würde es nicht Ablagern nennen. Ich würde es in dem Fall einfach als ein menschliches Bedürfnis nennen. Und das können wir ja auch schenken. Wir können das ja schenken. Jemand. Wir können jemand unser Ohr schenken, unsere Zeit schenken. Und ja, das hat was Tröstliches auch, ne?
Aber wenn derjenige, der eben dann zuhört, sich danach belastet fühlt und das Gefühl hat, na, in Wirklichkeit hätte ich das gar nicht wissen wollen, ja, dann hat es doch irgendwie eher einen negativen Charakter, ne?
Ja, also das kommt jetzt natürlich drauf an. Es gibt Menschen, die wollen halt gerne jammern und sind sehr in ihr Drama verliebt. Und das ist dann sehr belastend für denjenigen. Ist auf jeden Fall belastend für das Umfeld, ne? Ich habe, bin aber jetzt von einem natürlichen Bedürfnis ausgegangen, was wir uns gegenseitig schenken können, wenn ein gewisses Maß an Bewusstheit da ist. Ja? Gewisses Maß an Eigenverantwortung, gewisses Maß an Selbsterkenntnis. Und auch ein gewisses Maß an Empathie, denn normalerweise spüren wir sehr deutlich, wenn wir uns, wenn wir andere mit unseren Geschichten überlassen oder quälen, ja. Also das, wie gesagt, also es braucht für mich ein gewisses Maß an Bewusstheit. Und dann kann das was sehr Schönes sein, sich gegenseitig ein Ohr zu schenken und zuzuhören. Alles andere, ja, führt nirgendwo hin. Das ist das, was, ich sag mal, da draußen fast überall stattfindet, was geklagt wird und gejammert wird, aber kein Wille, keine Bereitschaft, keine Möglichkeit zur Veränderung da ist, scheinbar. Und dann ist es natürlich für alle belastend. Dem würde ich meine Zeit und meine Energie nicht schenken. Also da braucht es halt dann die klare Entscheidung und Abgrenzung desjenigen, der das erkennen und sehen kann und der sich selbst wertschätzt. Und dann muss ich mich damit nicht beschäftigen.
Also es könnte zum Beispiel sein, dass du auch quasi schon in einem begonnenen Gespräch sagst, nee, hör mal, nee, das möchte ich jetzt nicht hören oder ja.
Kommt so gut wie nie vor, dass sowas nochmal auftaucht.
Ich dachte jetzt auch nicht Klienten gegenüber, sondern eine Freundin gegenüber.
So Menschen gibt es gar nicht in meinem Leben mehr. Das ist alles in Ordnung, ja, so.
Okay. Es kommen ja Männer und Frauen zu dir. Hast du da einen Unterschied festgestellt in der Art zu fühlen oder der Kapazität zu fühlen?
Nein, nein. Also die Mechanismen, die auftauchen, die Gefühle verhindern oder die das wirkliche Fühlen verhindern und den Kontakt zu Gefühlen verhindern, ist bei Männern und Frauen gleich. Ja, die Prägungen, die Vorstellungen, die Ängste, das ist völlig gleich.
Aber die Nähe zu den Gefühlen auch.
Ja.
Aber eine Frau weint doch vielleicht viel Grund, also jetzt im Durchschnitt viel schneller als ein Mann.
Das hat aber ja nichts zu sagen. Das hat nichts zu sagen. Das hat ja nichts damit zu tun, dass eine Frau mehr fühlt. Ja, das ist, hat damit gar nichts zu tun. Also, nein, ich glaube, das ist ein Irrtum, zu glauben, Männer wären nicht so nah an den Gefühlen oder Frauen wären näher an den Gefühlen. Das ist nicht meine Erfahrung. Nicht meine Erfahrung. Ich glaube, das ist ein Missverständnis, dass wir. Nein, diese reine Qualität von fühlen können, von empfinden können, und auch diese Komplexität von Verstand und Gefühl, und die ist bei Männern und Frauen gleich stark, also als Möglichkeit vorhanden. Wie gesagt, und die Mechanismen, die das eben verhindern oder die da diese ganzen Umleitungen gebaut haben, die sind bei Männern und Frauen genau die gleichen. Genau die gleichen.
Und das Phänomen, dass Männer eher weniger weinen, auf jeden Fall nicht öffentlich, das ist was Anerzogenes oder was steckt dahinter?
Also für mich ist Weinen überhaupt kein Indiz für Gefühl. Gar nicht. Weinen kann eine Berührtheit ausdrücken, eine tiefe Berührtheit. Weinen kann ausdrücken, also tiefes Staunen auch über dieses, also über dieses Wunder, ja, über diesen, über dieses Wunder, was sich da offenbart. Einen kann aber auch eine Erlösung ausdrücken, ja. Weinen kann Trauer ausdrücken, natürlich. Weinen kann Angst ausdrücken. Weinen kann aber auch eine Konditionierung sein. Ich kenne Menschen oder habe Menschen kennengelernt in der Praxis, die sehr viel weinen und trotzdem war kein Kontakt da zu dem eigentlichen Gefühl. Ja, das sind oft dann Umleitungen, die genutzt werden, um ja sozusagen in Ersatzgefühlen zu schwelgen oder in Sehnsüchten zu schwelgen oder in im Drama zu schwelgen. Aber das Tränen sind für mich, es gibt ganz viele unterschiedliche Tränen. Und es gibt Tränen, die führen in die Geschichte und eben nirgendwo hin, nur in die Verstrickung. Und es gibt Tränen, die erlösen und die berühren den anderen auch. Also die berühren das ganze Umfeld. So, das kann man spüren, das kann man fühlen.
Wenn der ganze Körper so beteiligt ist, also so ein tiefes Schluchzen und Zittern vom Körper, ist das dann ein Zeichen, dass es echt ist?
Nein. Das muss man rausfinden, das muss man in dem Moment spüren. Ja.
Für sich selber und beim anderen.
Ja, natürlich. Also ich spreche jetzt natürlich immer als Beraterin oder als, als Praktikerin. Ja, also wenn ich begleite, dann ist das sehr deutlich zu spüren. Mit was ist der Mensch jetzt in Kontakt? Mit dem Gedanken und mit der Vorstellung oder mit dem Drama oder mit einem echten Gefühl, ja, mit der echten Empfindung.
Okay. Besteht die Gefahr, Körperempfindungen als Ersatz für Gefühle anzusehen und nur diese zu fühlen, anstatt die Gefühle selber?
Menschen können nur das fühlen oder empfinden oder wahrnehmen, was da ist. Und viele Menschen fangen bei ihren Körperempfindungen an. In den Körperempfindungen sind oftmals Emotionen beinhalten Emotionen und Geschichten. Und wenn der Mensch damit in Kontakt sein kann und die Fähigkeit wächst, sich dem zu stellen, dann öffnet das die Schleuse fürs Fühlen, ja, für das echte Fühlen, für das direkte Fühlen, für das lebendige Fühlen. Es braucht aber eben, wie gesagt, meistens einen Wachstumsprozess, einen Reifeprozess, einen Erkenntnisprozess. Genau. Manchmal setzt er ein, manchmal setzt er nicht ein. Also bleiben manche Menschen in der Schleife hängen, die Körperempfindung zum Beispiel ewig zu fühlen, ewig wahrzunehmen, aber es geht nicht wirklich weiter. Ne? So. Und das kann schon auch frustrierend sein oder das kann in so einer Art Lustlosigkeit oder bleiben da hängen, aber kommen nicht weiter in diesen Prozess, dass Eröffnung, des Sich-Stellens, des, einfach des Lebendigwerdens. Und das meinst du vielleicht mit Verwechseln? Ja, also es, viele Menschen fühlen ewig das Gefühl oder die Körperempfindung, aber es löst sich nicht auf. Also das ist eben meine Erfahrung, dass das nur das Fühlen der Gefühle, nur das Fühlen der Körperempfindung eben auf Dauer nicht zu einer Erleichterung oder zu einer Entlastung oder Integration oder Heilung führt. Weil braucht es noch meistens oder oft noch andere Impulse, die gesetzt werden. Ja?
Kannst du Menschen dazu verhelfen, quasi von der Körperempfindung zum wirklichen Gefühl zu kommen?
Wenn sie bereit sind, ja. wenn sie bereit sind, auch durch die Widerstände zu gehen und wenn sie bereit sind, auch durch alles durchzugehen, ja.
Und wie machst du das?
Indem ich da bin, egal was passiert, indem ich das reflektiere und spiegle und mir anschaue und ihnen ganz explizit die Möglichkeiten aufzeige, die in ihnen angelegt sind. Also ich schaue nie auf etwas, sondern ich schaue immer aus demjenigen heraus auf sich selbst. Ich schaue immer, was ist in dem Moment für diesen Mensch jetzt verfügbar und was ist angelegt, was kann er nutzen, was liegt noch brach, welche Möglichkeiten hat er noch gar nicht in Betracht gezogen oder was hat er vielleicht noch nicht erkannt, was er nutzen kann, ne? So, um immer tiefer in Kontakt zu kommen, immer mehr diese Lebendigkeit zu verkörpern.
Okay. Du hast vorhin im Zusammenhang mit Gefühlen auch Liebe, das Wort Liebe benutzt. Liebe ist aber doch viel mehr als ein Gefühl. Also.
Ja. Was möchtest du da genau wissen? Oder was meinst du?
Ja, wie siehst du Liebe? Kann sich Liebe durch Gefühle ausdrücken? Oder was ist Liebe?
Liebe ist unvorstellbar. Liebe kann sich aber in verschiedenster Qualität auch ausdrücken. Liebe ist insofern auch Ausdruck eines Gefühls. Oder Liebe ist für mich immer der allgegenwärtige Ausdruck des Momentes, jeglicher Handlung, jeglichen Gedankens, jeglicher Zuwendung, die ich diesem Moment schenke oder diesem Menschen schenke. Gleich wie er aussieht. Also das muss nicht in einer bestimmten Gestalt herkommen, ja? Die Liebe, die Handlung. Die ist immer angepasst, die ist immer stimmig auf den Moment, auf das Thema, auf die Frage, die das Leben gerade stellt. Es kann die Erkenntnis seiner selbst bedeutet ja, die tiefste Selbstliebe zu realisieren. Und aus dieser tiefsten Selbstliebe kann ja nur jegliches Gefühl, was ich jemandem entgegenbringe oder jeglicher Gedanke, der gedacht wird, also jegliche Überlegung, kann ja immer nur aus der Quelle von Liebe entstanden sein. Immer ausgerichtet auf das Wohl, immer ausgerichtet auf das Wachstum, auf den Reifeprozess, auf das, was jetzt eben zum höchsten Wohle ist, ja, für mich und für den anderen in dem Moment.
Ich habe mal jemand sagen gehört, was zwischen den meisten Menschen, also zwischen den meisten Paaren ist, die eben glauben, getrennte Persönlichkeiten zu sein, ist nicht Liebe, sondern Zuneigung. Und eben der Unterschied zwischen Liebe und Zuneigung ist eben, Zuneigung heißt, man neigt sich jemand zu, das heißt, man geht davon aus, dass da zwei verschiedene sind.
Also wir neigen uns jetzt auch einander zu. Wir hören einander zu. Wir leben gerade Liebe. Ja? Wir leben gerade eine Art von Zuneigung. Und wenn ich mich meinem Kind zuneige und ihm die Brust gebe oder die Flasche gebe, ist das gelebte Liebe. Wenn ich, wenn ich mich meinem Klienten oder dem Menschen zuneige, der jetzt hierher kommt, dann ist das gelebte Liebe. Es gibt so unendlich viele Facetten davon. Aber sie lässt sich irgendwie nicht in eine Form pressen. Ne? Sie lässt sich einfach nicht festhalten, Liebe, weil sie so lebendig ist und weil sie sich immer in anderen Gewändern zeigt und aber immer, also nach dieser, in Anführungszeichen, Selbsterkenntnis, nach dieser Integration und zur Ruhe gekommen sein, nach diesem Ende passiert ja, also nach diesem Erwachen oder in diesem Erwachen passiert ja, dass die Liebe überall gesehen wird. Die Quelle wird überall gesehen. Und trotzdem wird unterschieden zwischen, es wird unterschieden zwischen förderlich und nicht förderlich. Es wird unterschieden zwischen stimmig und nicht stimmig. Und dann gewinnt die Liebe nochmal eine neue Qualität, weil sie nichts gleich macht. Sie fängt an zu unterscheiden und sie fängt an zu verfeinern und sie fängt an zu verschönern und sie fängt an, klarer zu werden, stärker zu werden, kraftvoller zu werden. Also so kann ein Akt der Liebe auch sein, sich von jemandem zu trennen, ne? Oder demjenigen eine Erfahrung, also Liebe äußert sich auch in Erfahrungen, die auf den ersten Blick eben nicht wie Liebe aussehen, aber die genau gebraucht werden, weil das Ganze das als Wachstum oder als Reifeprozess braucht, als Initiation in was Neues, in was Tieferes, in was Schöneres.
Ja, nochmal zurück zu den Gefühlen. Gibt es zwischen Gefühlen und Atem eine spezielle Verbindung?
Spezielle Verbindung. Ja, ich würde sagen, es ist schön, wenn Menschen ein Gefühl für ihren Atem, für die Kostbarkeit ihres Atems zu vermitteln. Und es ist schön, den Menschen zu vermitteln, wie sie mit ihrem Atem ihre Gefühle erwecken oder berühren können. Also ich würde sagen, beides ist, der Atem ist sehr kostbar, sich selbst ja, anders, tiefer, klarer spüren zu können, spüren zu lernen. Und mit dem Atem können wir viel bewegen. Also der Atem bewegt uns, aber wir können auch, wenn wir den Atem bewusst einsetzen, viel in uns bewegen, viel in uns in die Öffnung bringen, auch in die Beruhigung bringen. Sind beides, also der Atem ist ein großes Werkzeug für mich in der Arbeit mit dem Körper und mit den Gefühlen.
Wie sieht das praktisch aus? Sagst du Menschen zum Beispiel oder regst du ihn an, in einer bestimmten Art zu atmen oder intensiver zu atmen oder?
Es gibt auch verschiedene Experimente. Das erste ist erstmal, die meisten Menschen muss ich erstmal aufmerksam machen auf die Möglichkeit, überhaupt ihren Atem wahrzunehmen, überhaupt ihren Atem zu spüren und den Atem zu nutzen. Also ich muss erstmal den Atem überhaupt ins Spiel bringen als Werkzeug, als Kostbarkeit, die uns mit dem Göttlichen, mit dem Ewigen verbindet. In die größte Ressource. Also für mich ist das erstmal der Hinweis, schau, das wird hier so selbstverständlich immer betrachtet und so, aber du kannst damit, das ist ein kostbares Instrument und du kannst damit etwas bewirken für dich selbst. Und dann gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich kann mit den Menschen üben, in den Körper zu atmen. Ich kann mit den Menschen üben, zu schauen, wie tief geht der Atem? Wie fühlt es sich an, wenn der Atem nur bis hierhin geht? Oder wie fühlt es sich an, ganz zu atmen, ja? Den ganzen Körper zu beatmen? Wie fühlt es sich an, wenn du Angst hast und Stress hast? den Atem anzuhalten, mal für den Moment, ja, und diese Stille dahinter zu spüren. Oh, es gibt da ganz viele Möglichkeiten, ne, die da zur Verfügung stehen, mit dem Atem zu spielen. Aber ich kann zum Beispiel auch, wenn ich gerade mit dem Menschen in einer inneren Arbeit bin und eine besonders schöne, hilfreiche Qualität gerade für ihn zur Verfügung steht, die er gerade erlebt, ja, wie zum Beispiel Geborgenheit oder innere Wärme oder Sicherheit, kann ich so einladen, atme es ein, atme das ein, ne? Lass es in jede Zelle fließen und berühre alles damit, mit deinem Atem. Und es gibt da unendlich schöne, viele Möglichkeiten, den Atem mit einzubeziehen. Und der Atem verbindet sofort mit der Quelle. Sofort. Sofort ist die größte Ressource im Spiel, die wir haben und die wir ja letztendlich dann jeder auch sind oder jeder ist. Und das ist dann praktisch ein großes Potenzial, was plötzlich für den Menschen ins Spiel kommt, was vorher überhaupt nicht so gesehen wurde, ja, oder nicht beachtet wurde.
Ist Augenkontakt, direkter Augenkontakt, also sich gegenseitig in die Augen zu schauen, genauso ein Mittel, um in die Präsenz zu kommen?
Ist es eine Möglichkeit, eine Möglichkeit, ins Gefühl zu kommen, eine Möglichkeit, in den Körper zu kommen, eine Möglichkeit, in die Präsenz zu kommen. Eine Möglichkeit, um in Kontakt zu sein, ja? Über die Augen natürlich, weil dann der angeschaut zu werden, gesehen zu werden, ist eines unserer tiefsten Bedürfnisse. Und das vis-à-vis, also von Auge zu Auge zu erleben, ist sicherlich was sehr Schönes und was sehr Heilsames für den Menschen. Genauso kann es aber auch passieren, dass der Mensch sich zutiefst gesehen fühlt, wenn ich nur am Telefon mit ihm bin. Also diese körperlosen Augen, ja, auch die können diese Berührtheit und dieses sich erkannt fühlen oder dieses sich tief berührt fühlen und gesehen fühlen, auch das kann es hervorrufen. Aber manche Menschen brauchen auch den direkten Kontakt, also zu sehen, wie schaut er. Diese Verunsicherung, die viele Menschen ja haben, nicht genau, also orientierungslos zu sein und keine klaren Spiegel in der Kindheit gehabt zu haben, keine sichere, verlässliche Quelle, auf die sie sich verlassen können, jetzt in Mutter oder Vater oder Bezugsperson. Also wir müssen schauen, wie guckt derjenige? Was kommt denn da? Wie kann ich das einordnen? Bin ich sicher? Ja? Wie schaut mich derjenige an? Und von daher sind Augen können für viele Menschen ein ganz wichtiges Medium sein, um für sich selbst ja, in eine tiefere Erkenntnis zu kommen oder in einen Heilungsprozess zu kommen. Weil genauso geht es auch über die körperlosen Augen, also über das innere Sehen und innere Wahrnehmen. Das geht genauso.
Würdest du sagen, der Schwerpunkt deiner Arbeit sind Einzelsessions, sei es jetzt eben vor Ort bei dir oder über Skype mit Augenkontakt oder übers Telefon?
Also bis jetzt war es so, dass ich im Einzelkontakt konnte ich am konkretesten arbeiten für diesen Menschen. In den Gruppen ist es ein anderes Arbeiten. Auch da kann viel passieren, aber es ist ein anderes Arbeiten. Es ist die Wirkweise ist einfach anders, ne? Weil so eine Gruppe lebt einfach dann von einer gewissen Dynamik. Auch das ist sehr hilfreich und sehr, sehr kraftvoll. Die letzten Jahre hat sich es eben rauskristallisiert auf die Einzelbetreuung, auf die Einzelarbeit. Aber genauso liebe ich auch die Arbeit in Gruppen. Das ist einfach ein anderes Arbeiten.
Kannst du noch was sagen über das Wegschieben von Gefühlen und den Preis, den das Wegschieben von Gefühlen hat? Also Wegschieben und nicht fühlen.
Ja, der Preis ist eben, dass man eine extra Runde dreht. Das ist eigentlich schon alles, ne? Man dreht eine extra Runde der Erkenntnis, kommt dann letztendlich wieder am gleichen Punkt raus irgendwann, entweder in diesem Leben oder in einem anderen. Ja,
Ist es auch ein Verlust an Lebendigkeit? Also wenn
ja,
sich
absolut. Also absolut. Das ist eben der Preis. Der Preis zu erwachen kostet halt alles, ja, kostet das gesamte, ganze gesamte Vorstellung des eigenen Lebens. Und das Geschenk ist eben die absolute Lebendigkeit, hier im Vergänglichen, aber eben auch diese Gewissheit der Unsterblichkeit. Und das allein, diese Mischung vermehrt einfach die Lebensfreude, vermehrt die Lebendigkeit. Also es hört dann nicht auf, ne? Es potenziert sich immer weiter. Und genauso ist es halt gegenteilig so, dass wenn Gefühle nicht gefühlt werden wollen können oder Erkenntnisse nicht gemacht werden wollen oder Veränderung nicht erwünscht ist, obwohl man angeblich danach sucht, ja, dann ist es halt eben der Preis, ne? Dass man noch eine Runde in der Manege des Leidens dreht oder mehrere. Aber auch das hört dann anscheinend so dazu, dass ist dann eben so, ne?
Würdest du sagen, dass Gefühle irgendwie eine sehr große Intelligenz haben, nämlich eben die Intelligenz, immer ganz angemessen der Situation da zu sein und aufzutauchen?
Also für mich ist Intelligenz, die Intelligenz, die am Werk ist und der Ausdruck hier, wenn Verstand, ich sag's mal so, wenn Körper, Geist und Seele im Einklang sind mit der Intelligenz, mit der kosmischen Intelligenz, mit der Ordnung, wenn ein Mensch in seinem eigenen Gesetz ist, ja, in seiner eigenen Ordnung ist, diesem Moment entsprechend, ist das Gefühl ein klares, also ist das Gefühl ein ganz klares, ja, ist das Gefühl Klarheit, gefühlte Klarheit, gefühlter Frieden, gefühlte Stimmigkeit, Einfachheit, gefühlte, empfundene Einfachheit. Ohne Widerstand, ohne Angst, ohne Schmerz.
Würdest du sagen, dass heute in unserer Gesellschaft Denken irgendwie eine Dominanz eingeräumt wird gegenüber dem Fühlen?
Nein. Das Denken nicht. Das Denken ist kein Problem. Es wäre gut, wenn viel mehr Menschen viel mehr denken würden. richtig denken würden. Also richtig im Sinn von überhaupt denken würden. Was mit Denken verwechselt wird, wo der Verstand leider immer, der arme Verstand leider immer sehr verteufelt wird und falsch interpretiert wird, sind Vorstellungen. Die Menschen haben Vorstellungen. Und sie machen sich irgendwelche Vorstellungen über etwas. Aber sie sind nicht im Kontakt mit dem Lebendigen. Weil der Kontakt mit dem Lebendigen eröffnet früher oder später die Kapazität des Denkens. Und darüber, über den Denkenden, über den bewussten Verstand können ja erst überhaupt intelligente Lösungen gefunden werden, die allen dienlich sind. Aber wenn Vorstellungen das Denken ersetzen, dann gibt es halt eben diesen Murks, ne, der halt dann stattfindet. Und dann wird aber das Denken oder der Verstand dann oft gleichgesetzt mit der Konditionierung oder mit eben mit den Vorstellungen. Und das stimmt ja nicht. Der Verstand ist ja ein wesentlicher Faktor, den wir zum Erwachen beziehungsweise den wir für ein funktionierendes, erfülltes, einfaches Leben in Bewusstheit brauchen und ja auch nutzen sollen und können. So, also Denken ist kein Problem. Denken ist sogar lebensnotwendig, wenn es für den Menschen gut weitergehen soll.
Aber wird nicht zum Beispiel im Bildungssystem viel mehr das Denken trainiert, als die Gefühle zu fühlen?
Bildungssystem. Nein, nein, was da trainiert wird, ist ja was anderes. Wenn die Menschen zu eigenständig denkenden Wesen, wenn die das wieder sein dürften, gesund denkende, stimmig denkende, also intelligent denkende Wesen, dann würde das ja alles hier anders aussehen. Das Bildungssystem muss man halt gucken, was es da bildet, ne? Also was ist da die Bildung? Schädigt es das Lebensnetz oder schädigt es oder aus welcher Motivation heraus wird gebildet? Was soll da gebildet werden, ne? Wird die Täuschung gebildet, ja, oder verstärkt? Oder zu was wird denn der Mensch ermutigt? Und wenn Menschen oder Kinder oder Jugendliche oder ermutigt werden, sich selbst kennenzulernen und eigenständig, also kreativ zu denken, kreativ, innovativ, progressiv, auch kritisch zu denken. Das halte ich für echte Bildung. Ja? Also Bildung dieses natürlichen Lebens wieder, ja? Die, das zu fördern. Das Bildungssystem heute ist halt an vielen Stellen so, dass Bilder bedient werden, ne? Vorstellungen bedient werden. Und eben darüber nicht nachgedacht wird. Also es wird nicht kritisch hinterfragt, sondern es wird etwas gedient, was nicht wirklich Bildung ist, sondern für mich ist es gespenstisch, für mich ist es nicht lebendig, es ist tot. In vielen, ne? Also in vielen Bereichen. Nicht immer, aber in vielen Bereichen.
Also fördern wird das, wenn man wirklich auf die Kinder oder Jugendlichen eingeht und auf das, was sie wollen und ihr höchstens Angebote macht, aus denen sie auswählen können, oder?
Nein, also ich würde jetzt nicht sagen, dass unsere Welt anders aussehen würde, wenn wir nur das, also wenn wir nur auf das eingehen, was die Kinder und Jugendlichen uns bringen und was die wollen. Nein, ich würde sagen, wir müssen die Menschen wieder lehren, dass sie Bewusstsein sind und dass sie ihr Bewusstsein nutzen können und sollen und dass sie in die eigene Steuerung, in die eigene Verantwortung wieder kommen und ihnen zeigen, wie das geht. Und sie da unterstützen, ja? Zu unterscheiden, was förderlich ist, was nicht förderlich ist, dass jede Handlung eine Wirkung hat, dass es ein Gesamtorganismus ist, den jeder mit beeinflusst, ob im Kleinen oder im Großen. Wir müssen den Menschen helfen, sich selbst zu erkennen. So kann man es auf einen Nenner bringen.
Das heißt, die Lehrer sollten weise sein. Nicht unbedingt gebildet, aber weise.
Wir sind alle hier, um zu lernen, und ich glaube, wir können alle voneinander lernen. Jeder ist ja im Selbsterkenntnisprozess. Jeder Mensch ist im Selbsterkenntnisprozess. Und wir können uns helfen, einander zu erkennen. Wir können uns helfen, aufzuzeigen, was geschieht, wenn die oder jene Handlung eben gemacht wird. Und wir können die Konsequenzen aufzeigen, wir können bewusst machen, wir können uns selbst etwas bewusst machen im Umgang miteinander. Und natürlich können wir auch von den Kindern und Jugendlichen lernen, aber genauso sind wir da, um aus der Erfahrung heraus, aus dem Erfahrungsschatz heraus und aus Erkenntnissen heraus die jungen Menschen anzuleiten und ihnen eine sinnvolle Struktur anzubieten und ich glaube, das widerspricht sich nicht. Widerspricht sich nicht. Gesunde Grenzen, in der Zusammenarbeit. Aber wir können nicht das Ruder irgendwie aus der Hand geben. Braucht eine gewisse Steuerung und auch immer das Bewusstsein. Bewusstsein, was geschieht und Ideen, wie man das erreichen kann. Ne? Kreative Ideen, wie kann man das erreichen, den Menschen so anzuleiten, so zu begeistern, so zu berühren oder auch irgendwie so in den Lernprozess zu bringen, dass er im Grunde genommen in die Selbsterkenntnis kommt. Ne? So.
Gut. Ja, gibt es sonst noch ein Thema, über das du gerne sprechen möchtest? Oder auch zum Thema Gefühle, gibt es da noch was, was du sagen möchtest?
Ja, vielleicht so viel. Ich möchte, ermuntere immer jeden gerne, der zu mir kommt oder der das hören mag und kann. Wirklich immer wieder lebendig und frisch herauszufinden, was jetzt da ist und immer wieder frisch auf das zu schauen und zu fühlen, was jetzt da ist. Ich glaube, mein Anliegen ist es, auch immer mehr wegzukommen noch, ja, den Menschen das auch ein Stück weit wegzunehmen, sich unbedingt auf Konzepte von Lehrern oder großen Lehren oder von Gurus zu verlassen, sondern eher auf ihre eigene innere Weisheit, auf ihr eigenes Gespür zu vertrauen. Also in diese eigene Lebendigkeit zu kommen und zu vertrauen, dass die Intelligenz des Lebens eben für alles sorgt, was jetzt gebraucht wird und die so einfach auf ihre eigene Meisterschaft im Grunde genommen hinzuweisen und auf die Fähigkeit, diesen Weg ganz lebendig, ganz ohne Konzept. Man braucht wirklich wenig Konzepte, um in diese innere Einheit mit sich selbst zu kommen. Man braucht wirklich wenig Konzepte. Und das ist mir ein Anliegen. Da noch stärker darauf hinzuweisen, nicht in den Erkenntnissen anderer Menschen hängen zu bleiben und stecken zu bleiben, sondern darüber rauszugehen und mutig zu sein und sich selbst zu vertrauen und das Zentrum wirklich hierher zu verlagern. So, hierher zu verlagern und sich selbst kennenzulernen, in dem, wie funktioniere ich am besten, wie funktioniere ich überhaupt, was brauche ich, und dem auch immer noch mehr zu vertrauen als dem, was als Lehre oder so, als Konzept dann meistens doch wieder verstaubt ist und nicht mehr lebendig sein kann, ne? Und auch den Menschen nicht mehr lebendig erreicht. Ja? Das Wasser ist dann auch abgestanden, egal wie frisch das auch gewesen ist, in dem Moment, wo derjenige das gesagt hat. Aber irgendwann steht das köstlichste Wasser mal ab und jeder muss halt an seine eigene Quelle und daraus trinken. Und das ist mir ein Anliegen.
Ja, gut, dann danke ich dir herzlich für das Interview.
Danke dir.
Danke.
Sind wir doch noch zum, sind wir doch noch auf das Thema gekommen.
Ja.
Ja.
Gut.
Dankeschön.